Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und er in ihm. Das hatten die Kinder, die Magdalena hatte diesen Vers jetzt und auch von anderen war das so angedeutet schon. Ich habe diesen Vers 3-mal in der Predigt mit aufgenommen. Und es wird immer so ein bisschen falsch verstanden, wenn es heißt, Gott ist Liebe. Wird dann gesagt, ja, Gott ist Liebe, er liebt mich und ich bin gerettet und ich bin erlöst und alles super, weil Gott mich ja liebt. Aber ist das nicht ein bisschen falsch verstanden? Ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht? Denken wir dann zu menschlich über diese Liebe Gottes? Gott ist Liebe. Also kann er uns doch sagen, was seine Liebe ist und was sie ausmacht und wie wir sie verstehen sollen. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht, das mal ein bisschen zu erforschen in der letzten Zeit. Und Jesus hat ja seine Liebe vor allem auch dem Johannes offenbart. Johannes war ja der Jünger, der Jesus liebte. Das war der Jünger, der an den Herzen von Jesus ruhte bei dem letzten Abendmahl. Und vor allem ihn hat Jesus seine Liebe offenbart. Und wie wir sie auch verstehen sollen. Und ich habe vor Jahren schon mal über diesen Vers nachgedacht, wo es heißt in Römer, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Dann habe ich aber auch gemerkt, wirklich, kein Umstand dieser Welt, keine Gefahr, keine Not, keine Angst, keine Bedrängnis von außen kann uns von dieser Liebe trennen. Das ist richtig. Aber wer sich von der Liebe abtrennen kann, das bist du selbst. Das bist du selbst, wenn du nicht in der Liebe Gottes bleibst, er in ihr und du in ihm. Und das ist immer ein bisschen eine Gefahr dabei. Da setzt der Feind dann auch gerne an und zieht uns von der Liebe, zieht uns von Gott weg. Und wie das geschehen kann, das hören wir dann gleich noch. Wir wollen erstmal einen Startpunkt setzen. Erstmal das, was Gott für uns getan hat, wo er uns geliebt hat. Und da fangen wir gleich an in Johannes 3,16. Dieser bekannte Vers aus dem Johannesevangelium, wo es heißt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben hat. Es war der einzige Sohn. Gott hatte nicht noch 2, 3, 4 andere Söhne. Es war wirklich der einzige Sohn. Es war das Liebste, was er hatte. Der einzige Sohn. Und das alles hat er für uns hingegeben, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Wir sind um einen ganz teuren Preis erkauft, ihr Lieben. Um einen ganz teuren. Es war der einzige Sohn Gottes, den er hatte. Und den hat er für uns am Kreuz hingegeben. Gott ist Liebe. Und er sendet aus dieser Liebe heraus seinen Sohn auf diese Erde, um das zu tun. Er zeigt uns, was Liebe ist. Er selbst gab sein Leben für uns. Jesus als Gottes Sohn. Er selbst hat gesagt in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und darin zeigt er uns seine Liebe, dass er uns vorlebt und zeigt, was es bedeutet, in der Liebe Gottes zu sein. Er hat uns dieses Beispiel zu geben. Das, was Abraham schon bereit war zu tun, aber dann nicht tun musste, hat er selbst getan, sein einzigstes, sein liebstes geopfert für uns, für unsere Schuld, für alles, was wir falsch gemacht haben, um uns eben aus dieser Finsternis ins Licht zu ziehen. Er hat uns zuerst geliebt und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, nach 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Er errettet uns nicht nur, sondern erfüllt uns mit seiner Liebe. Er füllt uns mit seiner Liebe total auf, da eben damit wir in der gleichen Haltung leben dürfen und auch sollen. Gibt es ja diesen bekannten Vers, den wir auch oft beten, aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Beistand, der Helfer. Und der führt uns auch an, in dieser Liebe zu bleiben, wir in ihm und er in uns. Durch ihn werden wir in dieser Liebe Gottes geleitet. Und er führt uns auch Schritt für Schritt immer weiter, das jeden Tag wieder ein Stück mehr zu erkennen. Ne? In 1. Johannes 4, Vers 16 beschreibt der Johannes auch nochmal so einen Startpunkt, wie es losgehen kann, wie man zu dieser Liebe findet. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Also er hatte nicht bloß mal davon gehört. Er hatte eine richtige Offenbarung der Liebe Gottes in seinem Herzen. Und die brauchen wir alle. Ne? Die brauchen wir alle, dass wir wirklich richtig ausgefüllt sind damit. Dass wir nicht bloß mal davon gehört haben und gedacht haben, ja schön, das nehmen wir jetzt einfach mal an innerlich, sondern eine richtige Herzensoffenbarung. Wo wir dann wirklich an diesen Startpunkt kommen, zu sagen, wir wachsen jetzt jeden Tag Schritt für Schritt weiter in der Liebe Gottes. Auch selbst so zu leben. Erkennen diese Liebe, wie sie wirklich ist, durch sein Wort und dann auch glauben, das, was wir erkannt haben. Und dann kommt dieser Vers schon das erste Mal oder das zweite Mal vielleicht schon, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und der Heilige Geist führt uns wirklich im Drinbleiben in der Liebe, wenn wir das wollen. Und wenn wir uns an die Regeln halten, wenn wir danach trachten, wirklich in allem so zu leben, wie Gott in seinem Wort über seine Liebe spricht. Und er führt uns auch im Bleiben in ihm und er in uns. Johannes 14, Vers 15, kommt Jesus uns mit dem ersten Kriterium, wie wir in seiner Liebe bleiben können. Dort sagt er, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und auch durch die Erfüllung der Liebe Gottes sind wir fähig, in dieser Liebe zu bleiben. Und wir werden auch ihn lieben. Und wir werden fähig sein, seine Gebote zu halten. Und du wirst die Dinge dieser Welt nicht mehr tun. Du wirst die Dinge, auch wenn sie dich noch so locken und auch wenn sie dich noch so ziehen, nicht tun, weil du liebst deinen Herrn Jesus. Du liebst ihn mehr als alles andere. Also wirst du diese Dinge lassen, die dich von Gott wegziehen. Wir werden fähig zu lieben. Nicht nur auf eine menschliche Art und Weise, eine seelische Art und Weise, wie man gerne auch sagt, sondern auch auf diese Art und Weise, wie Gott, der Vater, uns seine Liebe offenbart hat. Diese göttliche Art zu lieben in uns, eine himmlische Art zu lieben, die brauchen wir. Dass wir eben nicht mehr auf diese irdischen Dinge schauen, die uns vielleicht begegnen, sondern auf ihn. Und dass wir nur noch tun, was auch ihm gefällt. Damit, wenn wir durch unseren Alltag gehen, der Vater im Himmel ein Lächeln auf sein Gesicht haben kann. Wenn er sieht, mein Sohn, meine Tochter geht durch den Alltag und hier war eine Versuchung, meinetwegen in der Schule bei den Kindern geht es ja schon los, wird dem Schulkind Zigarette angeboten und wenn dann der Vater sieht, hier meine Tochter, mein Sohn hat diese Sache nicht genommen und auch nicht, wurde zwar von den Freunden, von den Schulfreunden dann ausgelacht, weil sie nicht wollte, aber hat es nicht gemacht. Diese Sache hätte in Abhängigkeit geführt. Oder mein Sohn oder meine Tochter, später auf der Arbeit kommt ein Kollege und sagt, naja, ein bisschen Betrug ist nicht so schlimm, ein bisschen halbe, nur die halbe Wahrheit ist kein Problem, das ist doch alles nur von gutem Zweck und wie die Leute dann manchmal so reden. Und dann mein Sohn oder meine Tochter, je nachdem, dann später auf der Arbeit, nein, Kollege, das können wir nicht so machen, ich lebe nach dem Gebot Gottes, ich folge Jesus nach. Ich mache das nicht, auch wenn ich dadurch einen Nachteil habe. Wieder lernt derjenige wieder ein Stück weiterzugehen und in der Liebe Gottes zu leben und auch sich an die Gebote zu halten. Denn Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Das ist seine Regel, das ist sein Kriterium. Und wer dort irgendwo, welche Art auch immer, sagt, okay, ein bisschen ist ja nicht schlimm, ist ganz schnell raus aus der Liebe Gottes. Und das sind wir, die wir uns entscheiden, ob wir in der Liebe Gottes bleiben oder auch nicht. Und daran zeigt sich dann, wie stark wir schon darin verwurzelt sein, wie sehr wir bestrebt sind, diese Gebote zu halten. Und Jesus verspricht später sogar noch mehr von diesem Lebensstil. Ein paar Verse weiter in Johannes 14, 23 sagt er dann, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Vater und Jesus selbst sind bei uns in unserem Herzen und werden uns führen, werden uns leiten, werden mit uns sein, werden uns täglich begegnen. Auch nicht nur in der Gemeinde, sondern täglich, ob auf der Arbeit oder wo wir auch sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist seine Verheißung an uns, die wir ihn lieben und die wir auch seine Gebote halten. Er hat uns nur Gutes verheißen. Und dann kommen wir auch in diesen Lebensstil, dass wir sein Wort und das, was er gesagt hat, über alle anderen menschlichen Worte stellen. Dass nicht mehr unser innerliches Sinnen und über das, was vielleicht irdisch wichtig sein könnte, die höchste Priorität hat, sondern sein Wort. Der Psalmist hat es damals schon vorgemacht, zum Beispiel Psalm 119, Vers 97, wo er schreibt, wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Nun können wir auch prüfen, was ist so in unseren Köpfen den ganzen Tag? Ist es Gott und sein Wort? Ist es das, was ihm wichtig ist? Oder ist es das, was uns so betrifft? Unsere aktuellen Probleme, unsere Nöte, unsere Schwierigkeiten? Ist es unser Bankkonto? Oder ist es vielleicht unser Auto, unser Haus? Oder was auch immer? Was bewegt uns? Was ist hauptsächlich in unserem Kopf? Was, über was denken wir ständig nach? Denn das ist auch uns auch am wichtigsten. So soll es aber hier eigentlich das Wort Gottes sein. Und ich merke das, wenn ich mir Zeiten zu Hause nehme, wo ich hauptsächlich über das Wort Gottes nachdenke, dass ich dann so voll bin davon, dass es einfach übersprudelnd ist und dass ich merke, dass es wirklich wie eine Kraftquelle ist, wo alles andere erstmal ringsherum erstmal pausieren muss. Und das aber auch wieder den richtigen Fokus da, der richtige Fokus wieder da ist. Wer Gott liebt, liebt auch sein Wort. Und Gottes Pläne und Absichten und Ziele sind dann in unserem Denken vorherrschend. Man lebt dann auch in dieser himmlischen Gesinnung, zum Beispiel nach Kolosser 3, die ersten drei Verse. Darin kann man dann leben. Und wie äußert sich diese Liebe? Wie äußert sich diese Liebe in unserem Alltag, in unserem ganzen Sein, in unserer Familie, auf unserer Arbeit, hier in der Gemeinde? Wie äußert sich diese Liebe? Und das sagt uns der Korintherbrief. Wie ist die Liebe Gottes? Wie sollte sie in uns sein? 1. Korinther, Kapitel 3, 13, Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht auch nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie duldet alles. Sie sagt auch, die Bibel sagt auch, dass die Liebe Gottes nicht das ihre sucht. So, jetzt ist die Frage, wenn jetzt, angenommen, wir haben bald wieder Brunch und du siehst noch so das letzte Stück Schokosahnetorte auf dem Brunchtisch. Und dann kommt Schwester X, ich will jetzt keinen Namen nennen, und so knapp vor dir schnappt sie dir dieses letzte Stück weg, was du unbedingt schon noch essen wolltest. Wie reagierst du? Schwester X war eh immer schon ein bisschen nervig und ich finde sie generell unsympathisch. So, wie reagierst du? Wie gehst du mit deinen Geschwistern um? Auch wenn sie das letzte Stück Schokotorte vor der Nase wegschnappen. Du suchst nicht das, die Liebe Gottes sucht nicht das ihre. Wenn du voll bist von der Liebe Gottes, sag du, Herr, segne Schwester X mit diesem schönen Stück Schokosahnetorte. Oder reagierst dann ärgerlich? Ich wollte es essen. Hab's nicht gekriegt. Ist deine Reaktion, ist deine Entscheidung. Bist du voll von der Liebe Gottes? Reagierst du richtig? Suchst du das Deine oder suchst du das, was dein Bruder oder deiner Schwester gut tut? Ne? Und sie rechnet Böses nicht zu. Ne? Auch wenn sie sich vielleicht sogar noch so weggeschnappt hat. So. Du standst schon richtig davor, die Zunge tropfte und Schwester X, schupp. Ja. Ich nehme halt mal Buchstaben, dass wir keinen irgendwie bezeichnen. Okay. Also bei negativen Eigenschaften steht hier immer das Wort nicht. Ne? Dass die Liebe das nicht tut. Genau. Denn die, die Gott lieben, die halten seine Gebote und tun das Böse nicht. Und Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16, der zweite Teil. Und das ist dann wie ein Kreislauf der Liebe Gottes, den ich mal kurz aufzeichnen will. Also nehmen wir hier mal die Liebe. Und wenn ich in der Liebe Gottes bin, dann werde ich auch seine Gebote, soll das heißen, genau, halten. Und dann bin ich in ihm. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Und das ist immer wieder wie so ein Segenskreislauf. Wenn ich da irgendwo an irgendeiner Stelle rausgehe, wenn ich nicht seine Gebote halte, habe ich auch keine Gemeinschaft mit ihm und ich habe auch die Liebe Gottes nicht in meinem Herzen. Wenn ich da an irgendeiner Stelle rausgehe, bin ich ganz schnell weg von der Liebe Gottes und bin eigentlich in Finsternis. Ich bin nicht in der Liebe, ich kann vielleicht in einer menschlichen, seelischen Liebe sein, ja, aber nicht in der Liebe Gottes und das, was er in seinem Wort darüber sagt. Und wir tun es dann Gott gleich. Epheser 5,2 sagt uns, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist eine göttliche Liebe, sich selbst hinzugeben für andere, für die Geschwister, für Gott selbst, für Jesus selbst. Ne? Er gab sich uns hin. Geben wir uns auch ihm ganz hin? Wir sollen ja wandeln wie Jesus. Wir sollen ihm nachfolgen. Ne? Das ist göttliche Liebe. Dein Leben zu geben für seine Freunde, hat Jesus gesagt, haben wir am Anfang schon gehört. Und Jesus hat es gemacht. Er hat sich selbst für uns hingegeben, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wie geben wir Jesus unser Leben hin? Ist es dann Jesus, der für uns, wenn wir in uns alle Entscheidungen mit einbetreffen, auch wenn wir vielleicht um das Wort des Gottes negativ für irgendwelche Einschränkungen haben hier auf der Erde, nehmen wir das an, um seinetwillen? Sagen wir, ich bleibe jetzt in der Liebe Gottes, ich halte seine Gebote, ich gebe mich Jesus hin und folge ihm nach? Jesus hat ja gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 10, wenn wir um der Gerechtigkeit willen Böses erleiden, dann sollen wir uns freuen, weil es ist für ihn und es geht nie verloren. Wenn wir auf der Erde um seinetwillen irgendwo Verlust machen, weil wir in der Wahrheit bleiben, weil wir in der Liebe bleiben, weil wir in der Gerechtigkeit bleiben, dann wird es im Himmel einen großen Lohn dafür geben. Und wir sollen uns freuen darüber, wenn sowas passiert. Auch in den Stellen in 1. Korinther 13, wie die Liebe in jemanden ist, wie das beschrieben wird, die Liebe Gottes. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und erduldet alles. Wir ertragen in Jesus alles um der Liebe willen. Alles, was von Gott auch zugelassen wird, vielleicht auch bewusst zugelassen wird, um uns als seine Kinder in eine Reife zu führen, um uns voranzubringen, um uns ihm noch näher zu bringen. Ne? Und es ist alles nur zu unserem Besten. Das sollten wir um der Liebe willen ertragen alles erdulden, glauben und hoffen und den Weg mit Jesus weitergehen. Wir hatten das am Freitag schon mal kurz im Hauskreis angeschnitten. Die verfolgten Geschwister in dieser Welt, das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gelesen, dass dort auf einmal diese Überschrift stand, auf so einen Titel, das Gefängnis war meine Bibelschule. Ich dachte, hä, was erzählt der? Gefängnis, Bibelschule? Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, die Bibelschule. Okay, aber er hat das so gesagt, er hat das so beschrieben. Die hatten die Konsequenz, entweder du schwörst deinem Herrn Jesus natürlich ab, oder schwupp, weg ins Gefängnis. Hat er nicht gemacht, er ist seinem Herrn treu geblieben, er hat ihn lieb, er hat ihn lieb von ganzem Herzen, also in die Bibelschule, ins Gefängnis, genau. Und gerade dort war er Gott so nah und hatte so eine enge Gemeinschaft mit Jesus, dass es fast die beste Zeit seines Lebens wurde. Ist rein menschlich völlig unverständlich, aber bei Gott ist halt vieles möglich. Natürlich holt uns Gott aus Gefängnissen raus, die vom Teufel sind. Irgendwelche Stricke, Ketten oder dämonische Bindungen. Aber Dinge, die wir um der Gerechtigkeit willen erleiden, durch die wir gehen müssen, die müssen wir glauben, hoffen, erdulden, ertragen. Und zwar alles steht hier. Alles ertragen wir um der Gerechtigkeit Jesu willen, weil wir ihn lieben. Und dann sind wir auch die Rebe am Weinstock, wie in Johannes 15 beschrieben. Dann sind wir eng an ihm und dieser Lebenssaft kann durch uns hindurchfließen, kann uns immer wieder neue Kraft geben, kann uns stärken, kann uns gründen in ihm. Ein paar Verse weiter in Johannes 15 gibt Jesus uns Anweisung, wie wir mit der Liebe Gottes umgehen sollen. Johannes 15, Verse 9 bis 10. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also Jesus hat uns darin ein Beispiel gegeben. Jesus war vollkommen sündlos auf dieser Erde. Der Gerechte, der ohne Sünde war, heißt es auch im 2. Korintherbrief 5, Vers 21. Jesus war ohne Sünde. Er hat die Gebote vollkommen erfüllt. Nicht an einer Stelle hat er gesündigt. Und das war die Liebe Gottes in ihm pur. Und diesem Beispiel sollen wir folgen. Und wenn wir mit dieser Liebe Gottes übervoll sind, dann halten wir seine Gebote, sind wir mit allem bestrebt, das zu halten. Und Gott gibt uns auch die Kraft dazu. Und wir werden sündlos gehen. Denn wir sollen ja seinem Beispiel folgen. Und wir sollen in seiner Liebe bleiben. Und wenn wir in seiner Liebe bleiben, wir in ihm und er in uns, dann werden wir auch die Brüder lieben und die Schwestern natürlich auch. 1. Johannes 5, Verse 1 bis 2. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat. Also das bedeutet jetzt, dass jeder, der glaubt an Jesus, aus Gott geboren ist, von Neuem geboren ist. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, also Gott den Vater, also wir lieben Gott den Vater, der uns neu geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also wir lieben jeden, der ebenfalls von Neuem geboren ist und zu Gott den Vater gekommen ist und von Herzen neu geworden ist. Auch diesen sollen wir lieben, und zwar ganz von ganzem Herzen. Auch diese, die ebenfalls diese neue Identität, dieses neue Leben aus Christus empfangen haben, sollen wir von ganzem Herzen lieben. Wenn wir das nicht machen, dann lieben wir auch Gott nicht. Das ist hier im Wort Gottes immer wieder untrennbar zu sehen. Und dann leben wir auch nicht in Gottes Liebe und werden uns auch nicht an seine Gebote halten. 1. Johannes 5, Vers 2. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Wir haben hier wirklich diese Untrennbarkeit zwischen darin, dass wir nicht sagen können, wir können das trennen, ja, Gott liebe ich, aber Bruder sowieso ist mir wirklich sehr unsympathisch und geht irgendwo immer, kommt er mir immer irgendwo dazwischen und ist einfach nicht der, mit dem ich so klarkomme. Und also muss ich den ja nicht ganz so lieben oder so. Vielleicht redet man sich dann ein bisschen raus. Aber der Johannes ist ja ganz klar. Wenn wir die Anweisung Jesu in unseren Herzen tragen, wenn wir seine Gebote befolgen, dann lieben wir vielleicht gerade oder sollen wir vielleicht gerade den Geschwistern mit Liebe begegnen, die uns rein menschlich eher unsympathisch wären. Die uns irgendwo, wo wir am ersten Blick sagen, oh, ob ich mit dem zurechtkomme? Der hat so eine aufbrausende Art immer und wenn ich was sage, dann geht er fast in die Luft oder so und ich komme mit dem nicht klar und so weiter, so ein Geier. Aber das sollen wir nicht machen. Wir sollen auch diesem Bruder, auch wenn Bruder A, sage ich jetzt mal, aufbrausend ist und bei jedem Wort, was man zu viel sagt, gleich genervt und irgendwo reagiert, dann sollen wir ihm trotzdem mit der Liebe Gottes begegnen, dass auch er Veränderung erfahren kann, dass auch er verändert in die Liebe Gottes hinein. Und dass er vielleicht dann in weniger kurzer Zeit so reift, dass er nicht mehr aufbrausend ist und nicht mehr irgendwo diese negativen Charaktereigenschaften an sich trägt, weil er durch die Liebe Jesu verändert wurde. Und dann fällt es auch nicht mehr schwer, wenn wir wirklich in der Liebe Gottes sind, seine Gebote zu halten, in seiner Liebe zu sein. Das sagt dann der Johannes im Vers 3 noch, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und sie sind nicht schwer. Also rein menschlich könnte man schon sagen, dass es sehr schwierig ist zu halten. Aber wenn wir in der ganzen Liebe Gottes sind, dann werden wir Gott lieben, dann werden wir die Brüder bedingungslos lieben. Und dann werden wir auch seine Gebote halten können. Und wenn wir in ihm und in seiner Kraft sind, in Jesus, der das Leben aus dem Tod, das Leben hat, das den Tod überwunden hat, dann ist es auch nicht schwer, in den Geboten zu bleiben, in den Worten Gottes zu leben, in ihm zu sein und seine Wege zu gehen. In eigener Kraft haben wir da null Chance, dem Feind zu widerstehen. Und in eigener Kraft werden wir auch daran scheitern, die Geschwister bedingungslos zu lieben und auch Gott zu lieben. Aber wenn er uns füllt, wenn er uns führt, dann sind wir geleitet durch seinen Heiligen Geist und können auch die Geschwister lieben. Ist ja ganz einfach, wenn in der Gemeinde alle lieb und nett zu dir sind und dich immer jeder grüßt, wenn dich immer jeder beachtet, ne? Dann ist es ja kein Problem, dann merkt man ja gar nicht, ob man der Liebe Gottes ist oder nicht. Aber stell dir mal vor, du kommst rein, die Gemeinde, freust dich schon im schönen Lobpreisabend und dann kommt der Bruder A und geht einfach so an dir vorbei. Ich bin hier der Geistgefüllte und wer bist du? So ungefähr. Und beachtet dich überhaupt nicht. Ist ja schon der erste Hammer. Was der sich bloß wieder traut, geht ja schon gut los. Wie reagierst du? Gerade solche Situationen nutzt Gott in der Gemeinde, um dich zu testen, dich zu prüfen. Wie reagierst du jetzt über Bruder A, der meint, er sei sehr reif, aber ist es doch noch nicht? Ne? Vielleicht hat er bloß eine Lehre falsch verstanden, vielleicht hat er eine Predigt gehört im Internet oder so, die hat er besser nicht gehört. Ne? Aber kommt dann manchmal so dabei raus. Ne? Oder wie ist es in Gesprächen? Wenn du in einem Gruppengespräch bist und alle anderen lassen dich nicht zu Wort kommen, du willst jetzt endlich mal deine Meinung dort äußern, aber Bruder A und Schwester X lassen dich partout nicht zu Wort kommen. Die müssen immer ihren Senf dazugeben. Ist doch. Also. Wie reagierst du? Oder stell dir mal vor, eine Familie aus der Gemeinde veranstaltet eine schöne Feier. Und alle laden sie ein. Und nur dich nicht. Das kann nicht sein. Wie reagierst du? Bleibst du in der Liebe Gottes? Betest du für eine gesegnete Feier? Auch wenn du nicht dabei bist? Wie ist es? Ne? Du bist doch in Jesus. Wenn du bei der Feier bist, ist schön. Wenn nicht, ist auch gut. Kannst du mit Jesus in den Wald gehen und beten? Super. Er ist bei dir. Habt doch bei ihm. Ne? Ist doch. Können wir doch locker bleiben. Also. Wenn du nicht zur Feier eingeladen bist, gehst du halt mit Jesus in den Wald und schön und die Vögel zwitschern. Super, hast auch eine gute Zeit. Es ist schön. Super war ich. Irgendwo hier. Ja, auch wenn die Geschwister mal Fehler machen, auch wenn die Geschwister sich falsch verhalten, ist immer die Frage, wie reagieren wir da drauf? Wie ist es irgendwie, ne? Und wenn wir aber dann einmal in dieser Gesinnung von Jesus sind, wenn wir einfach an der Liebe Gottes leben, ne, dann werden wir sie trotzdem lieben. Dann werden wir Augen der Liebe Gottes haben für Geschwister, die vielleicht noch nicht so weit sind im Glauben, vielleicht noch viele Fehler machen, noch manches irgendwo ein bisschen noch in der Unreife ist. Herr, wir werden diese Augen der Liebe Gottes haben. Und wir wissen, dass er bei uns ist, auch wenn wir mal nicht begrüßt werden. Auch wenn wir ungut behandelt werden. Das sollte uns gar nicht mehr jucken. Na, es ist egal. Jesus ist bei uns. Und er wird uns jeden Morgen begegnen, wenn wir ihn suchen. Und das ist doch das Wichtigste. Na, und wir werden lernen, die Geschwister mit den Augen der Liebe Gottes zu sehen. Weil er uns selber auch unser Herz verändert und korrigiert. Und weil er uns einen anderen Blick gibt für die Geschwister. 2. Korinther 5, Vers 16, zweiter Teil, schreibt Paulus, daher kennen wir nun niemand mehr nach dem Fleisch. Was ist Fleisch? So das Natürliche, was man sieht. Vielleicht so die Kleidung, die du anhast, wie jemand aussieht oder wie er sich nach außen hin benimmt. Nein, das sollen wir nicht mehr so sollen wir niemanden hier mehr kennen. Wir sollen alle mit den Augen der Liebe Gottes kennen. Und diese Einstellung, in der wir dann ruhen, in der wir dann sind, wird Neid, Streit und Eifersucht gegenüber anderen verhindern. Da wird auch negatives Reden hinter dem Rücken verhindern, weil das keiner mehr machen will. Wir sind dann in der Liebe Gottes. Und ich bin mit Jesus, stehe ich jetzt hier und Jesus ist direkt neben mir, er wohnt in meinem Herzen, er passt auf mich auf. Also das ist gar nicht mehr möglich, dass man negativ über jemanden redet, wenn man so tief in ihm verwurzelt ist. Und das ist doch das, was wir wollen. Es ist dann unmöglich, weil sofort, wenn du ein falsches Wort schon erwähnst, wird in dir der Heilige Geist sagen, stopp, nicht weiter, Schluss, diese Worte nicht mehr. Und du wirst aufhören und wirst denken, oh, entschuldige bitte, ich bitte um Vergebung und gehst wieder den geraden Weg. Und das wird uns auch vor Bitterkeit bewahren. Weil wenn sowas über die längere Zeit so ein bisschen gärt, immer wieder die gleichen Geschwister und die irgendwo dich vielleicht nicht beachtet haben oder so oder nicht eingeladen haben, irgendwann kommt ein bisschen Ärger auf ohne Jesus, irgendwann wird's Groll und irgendwann verharrst du in Bitterkeit. Irgendwann bist du in dieser Bitterkeit und kommst da nicht mehr raus. Und das bewahrt davor, wenn wir in der Gesinnung Jesus sind, wenn wir in seiner Liebe sind, wenn wir wissen, er ist bei uns, wird uns das auch vor dieser ätzenden Bitterkeit bewahren. Ne? Der Johannes schreibt dann weiter, 2 Kapitel weiter vorn. 1. Johannes Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Vorsicht! So schnell, wie eben beschrieben, kann man in Finsternis geraten. Und wie ich schon sagte, nicht lieben bedeutet für Jesus hassen. Also, wenn ich den Bruder nicht liebe bzw. hasse und nicht so liebe, wie es im Wort Gottes beschrieben ist, bin ich im Finsternis. So, und stell dir mal vor, du fährst Auto nachts im Dunkeln, hier zwischen, zum Beispiel zwischen Birnich und Grumhermersdorf durch den Birnwald, ist noch so eine Kurve und da geht es noch hoch und runter und du hast kein Licht am Auto. Wo fährst du dann hin? Natürlich in Straßengraben, weil du nichts siehst. Da gibt es keine Straßenlaterne, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht, aber es ist kein Licht da. Und du fährst irgendwo mit deinem Auto entweder gegen den nächsten Baum oder in den Straßengraben. Und genauso ist es auch im Geistigen. Der Johannes sagt uns das hier. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wer will denn in so einem Zustand sein? Nicht mal zu wissen, wo es hingeht. Völlig verblendet. Wenn wir in dieser Finsternis sind, in dieser schlechten Haltung, dann wissen wir auch selber nicht mehr für uns, wo es hingeht. Weil wir eben dann nicht mehr in der Liebe Gottes sind, weil wir nicht mehr in ihm sind und weil wir auch nicht mehr uns an seine Gebote halten. Das sind alles Kreisläufe, die sich da abspielen, die aber dann nicht segensreich sind. Aber wir müssen in dem hier bleiben. 1. Johannes 4 macht der Johannes weiter mit der Liebe zum Bruder. Verse 4, 20 und 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Aha. Jetzt ist die Frage, wer ist der Vater der Lüge? Der Teufel. Und es gibt auch vorgetäuschte Liebe. Es gibt Selbstbetrug. Jeder von uns sollte aufpassen, dass nicht eventuell andere betrügt und auch sich selbst betrügt. Wie eine Verblendung, eine Täuschung, die der Feind auf jemanden legen kann. Man denkt, man ist gut unterwegs, man geht in den Geistesgaben, hat prophetische Rede, aber an einer Stelle hat der Feind auf einmal ein Anrecht gewonnen. Das ist ganz gefährlich. Und dann ist man in Täuschung. Eben weil man die Geschwister nicht liebt oder vielleicht gewisse Geschwister nicht liebt. Johannes macht dann weiter. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also wenn du deinen Bruder nicht lieben kannst, wenn deinen Bruder nicht bedingungslos liebst, so wie Jesus das uns hier im Wort beschreibt, dann kannst du auch Gott nicht lieben. Das ist der Johannes klar. Und ohne diese Liebe sind wir selber wieder unter diesem Joch der Furcht. Denn die vollkommene Liebe Gottes treibt ja die Furcht aus. Haben wir oft gebetet, aber da fallen wir wieder rein. Und deswegen müssen wir aufpassen auf unseren Weg. Wir müssen schauen, dass wir einen geraden Weg gehen. In der Liebe Gottes und auch in der Liebe zum Bruder. 1. Johannes 4, 21 dann. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Es ist ein Gebot Gottes an uns. Auch im Neuen Testament haben wir Gebote, an die wir uns halten müssen. Und die uns aber nicht irgendwie eine Einengung darstellen, sondern die eigentlich ein segensreicher Schutz für uns sind, um selbst nicht vom Weg abzukommen. Es ist nur zu unserem Besten. Gott, der Vater, legt uns damit keine Last auf, sondern erfüllt uns doch mit seiner Liebe. Er gibt uns doch alles, was wir brauchen in unseren Herzen, dass wir das tun können. Und dann wird es uns leicht fallen, weil der Johannes schreibt ja, die Gebote Gottes sind nicht schwer, haben wir vorhin gelesen. Also Gott zu lieben und den Bruder zu lieben, gehört untrennbar zusammen. Dann sind wir in Jesus, in Wahrheit, in Licht. Und die vollkommene Liebe Gottes in uns wird jede Furcht aus uns austreiben und auch aus den anderen. Weil wenn wir in der vollkommenen Liebe Gottes sind, dann werden wir fähig sein, auch andere freizusetzen im Namen Jesu. Ein Kapitel weiter vorn, interessanterweise steht es weiter vorn, schreibt der Johannes noch ein bisschen drastischer über die Bruderliebe. Vielleicht heutzutage einige Christen, die von der Wahrheit abgeirrt sind, wie es der Paulus früher geschrieben hätte, die würden das als fanatisch, als übertrieben bezeichnen oder ja, das kann doch nicht sein. das ist ein bisschen nicht so schlimm. Jedoch lesen wir und glauben wir das ganze Wort Gottes, weil auch diese Verse eben zu dieser Gnade gehören, von der wir so oft sprechen. Johannes, 1. Johannes 3, 13. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Warum sind wir denn von dem Tod in das Leben hinübergegangen? Dann kommt die Antwort, weil wir die Brüder lieben. Vom Tod zum Leben, aufgrund auch der Liebe zu den Brüdern in dem Herrn Jesus Christus. Und Vers 14 geht es weiter, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Ohne die Liebe zu Gott und zu den Brüdern haben wir kein Leben in uns selbst. Das Ergebnis ist der Tod in uns. Doch die Liebe, die aus Gott ist, wird dich frei machen von Tod, Finsternis. Wenn du zu ihm kommst, wenn du umkehrst, wenn du dich rufen lässt, wird er dich frei machen und wird dich fähig machen, ihn selbst zu lieben, auch die Geschwister zu lieben und jedem Menschen, was er dir auch immer noch antun sollte. Und er wird dich in sein Leben und seine Liebe bringen. Der Johannes schreibt dann weiter in Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Mörder! Mord! Was passiert mit jemandem, der irgendwo einen hochrangigen Politiker umgebracht hat? Gericht, Strafe, Gefängnis, 20 Jahre Haft und so weiter. In den USA gibt es sogar noch die Todesstrafe. Und Johannes schreibt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Ein Menschenmörder. Wenn jetzt jemand irgendwo vielleicht ein bisschen in gewissen Unwahrheiten ist, würde er vielleicht sagen, wo hört man denn sowas? Wir müssen doch nett sein. Gott ist doch Liebe. Das kann doch nicht sein. Nur weil ich meinen Bruder nicht so ganz sympathisch finde und weil Schwester X mir ständig auf die Nerven geht oder weil mich jemand nicht begrüßt hat und so weiter und ich den halt nicht so mag, bin ich doch kein Mörder. Man kann doch noch so ein bisschen jemanden sympathisch finden oder unsympathisch. Das kann ich mir doch selber aussuchen. Nein, eben nicht. Johannes schreibt hier wirklich ganz klar. Die Bibel sagt uns einfach, welche Kriterien es gibt, um in dieser Liebe zu bleiben und was nötig ist. Und da können wir nicht selber irgendwie eine eigene Erfindung darüber haben, was die Liebe Gottes ist und was nicht. Wir haben es ja klar geschrieben und halten uns daran. Was passierte denn bei Kain und Abel? Ne? Der Abel, der hat das Opfer dargebracht. Gott hat es angenommen. Dann brachte Kain sein Opfer dar. Und Gott nahm es nicht an. So, was wäre jetzt die richtige Reaktion von dem Kain gewesen? Zu sagen, Herr, warum konntest du mein Opfer nicht annehmen? Vergib mir, wo ich sündig bin. Vergib mir, wo ich dich nicht von ganzem Herzen geliebt habe. Das wäre vielleicht die richtige Reaktion gewesen. Aber nein, was in ihm aufstieg, war Hass, war Neid, war Eifersucht. Und der Mord war schnell getan. Und dann war er wirklich der Mörder. Jesus sagt ja auch, Matthäus 5, Vers 22, na, da hat er den Mord auch neu definiert in der Bergpredigt. Wer zu seinem Bruder sagt, na, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Das ist genau wie, wenn man den Mord auch wirklich ausführt, mit Messer oder was auch immer. Und der Johannes schreibt dann weiter im Vers 15, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Ein Mörder im Natürlichen hat auch kein dauerhaftes Leben. Ne? Er hat die Tat begangen und an irgendeinem Tag in seinem Leben, sollte es auch noch so lange dauern, holt ihn diese wieder ein. spätestens, wenn er diese Erde durch den irdischen Tod verlässt und vor Gottes Richterstuhl steht. Wenn es nicht vergeben ist, dann gibt es nur noch Strafe und den ewigen Tod für ihn. Und genauso ist es auch hier bei uns, dass wir sogar in der Gefahr laufen können, das ewige Leben zu verlieren, wenn wir die Brüder nicht so lieben, wie es in dem Wort Gottes beschrieben steht. Das ist eine Hochgefahr. Rot. Action, könnte man sagen. Dranbleiben und wieder Gott suchen und eben auch lernen, in dieser Bruderliebe vorwärts zu kommen und voranzugehen, so wie es sein Wort auch sagt. Wenn Johannes schreibt, dass wir dann Menschenmörder sind, wenn wir die Brüder nicht so lieben, wie Gottes Wort uns das sagt, und dann weiter schreibt, dass kein Menschenmörder dieses ewige Leben bleibend in sich hat, bleibt dann nur noch tot. Also wenn man in dieser Haltung verharrt und festhält, kann man dort in große Gefahr kommen, das zu verlieren. Und wir sollen ja nach Sprüche 4, Vers 23 unser Herz bewahren. Also lasst uns unser Herzen bewahren, dass niemand von uns Gefahr läuft, in diese Fallen des Feindes zu tappen und den Bruder nicht so zu lieben, wie es das Wort Gottes uns zeigt. Und wir sind ja auch in den letzten Tagen, wir sind in den letzten Zeiten, es können noch viel schwierigere Zeiten kommen, als es jetzt schon sind. Und es heißt ja auch in Matthäus 24, Vers 12, dass in den letzten Tagen die Liebe der vielen erkalten wird, aufgrund der Gesetzlosigkeiten, die so da sind. Lasst uns nicht zu dieser Gruppe gehören, wo die Liebe erkaltet. Keinesfalls. Was sollte stattdessen unser Lebensstil sein? Aus der Liebe Gottes in unseren Herzen, das aus der Liebe Gottes motivierte Tun in unserem Herzen gegenüber den Brüdern und den Nächsten, denen Gutes zu tun, die vielleicht auch zu uns nicht ganz so nett waren oder irgendwie mal daneben gelegen haben. Das Wort Gottes sagt uns, vergib, vergib, vergib. Und 7-mal, 70-mal sogar, vergib. Und das nächste ist ja, wer seinen Bruder schon nicht so lieben kann, wie uns das Wort Gottes zeigt. Wie willst du dann dem Nächsten lieben? Wie willst du den lieben, der Gott noch nicht kennt? Wie willst du ihn lieben, wenn es schon beim Bruder nicht funktioniert? Matthäus 22, 37 bis 40. Er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also hieraus schließen wir, auch den Nächsten zu lieben, ist genauso wichtig wie Gott zu lieben. Von daher sollten wir an den gläubigen Brüdern uns gemäß des Wortes verhalten und auch an den Nächsten, die Gott noch nicht kennen, sollten wir uns so verhalten. Und vorher sollten wir Gott einfach bitten, dass er uns mit seiner Liebe füllt, dass wir wirklich in dieser Offenbarung der Liebe sind, ne? Die Brüder zu lieben und dann auch den Nächsten wie uns selbst. Also auch die Brüder, die noch in Unglauben sind, die noch in völliger Unwissenheit sind, die vielleicht in Drogen sind, die von oben bis unten zutätowiert sind, die in für allen möglichen Unreinheiten dieser Welt sind, die uns alkoholisiert krönend entgegenkommen, wenn wir uns das erste Mal begegnen. Auch die sollen wir lieben. Nur wenn wir völlig von der Liebe Gottes ausgefüllt sind, können wir diese auch weitergeben, egal an wen. Auch immer wir sie gerade weitergeben sollen. In 1. Johannes 3, 16 hören wir dann weiter, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Also lasst uns diese Liebe von Jesus wirklich am Kreuz von Golgatha erkennen, diese tiefgehende Liebe, das Einzigste, seinen Sohn zu opfern und alles, wirklich alles hinzugeben und nichts zurückzulassen. Und wir sollen es ihm gleich tun. Im Vers 16 heißt es dann, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Also werden wir in allen Anliegen, die der Herr Jesus uns zeigt, auch was die, was Gott selbst betrifft, was die Geschwister betrifft und auch was Menschen betrifft, die Gott noch nicht kennen, so handeln, wie er es möchte. Und wir werden auch jemandem helfen, der uns vielleicht mal was Böses getan hat, in seiner Liebe motiviert, wenn es uns Jesus zeigt. Das ist seine Liebe, die vergibt sofort. Und so sollten auch wir leben. Und daran erkennen wir dann, wie sehr wir schon in der Wahrheit von Jesus gegründet sind, wie wir reagieren. Der Jakobus sagt uns ja, der Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus 2, Vers 17. Dem echten, ungeheuchelten Glauben an Jesus folgen auch die Werke. Die gehen dem automatisch hinterher. Ich hatte vor 2 Wochen Sonntag früh einen Traum. 2 Träume hintereinander, die waren ganz klar. Muss irgendwo zwischen 5 und 6 Uhr morgens Sonntag früh gewesen sein, vor 2 Wochen. Im ersten Traum saß ich mit einigen Geschwistern etwas weiter hin in der Gemeinde. Ich war selbst davon betroffen, der Herr hat mich klar durch diese Sache überführt. Und zwar saßen wir weiter hinten und haben das erlebt, wofür wir lange schon beten, dass viele neue Leute hier waren. Es standen eine ganze Menge von Leuten hier, gerade frisch errettet, gerade von der Welt weg. Und wir saßen hinten und waren voller Vorurteil, waren unbarmherzig, waren richtend. Der hat noch das Tattoo, der stinkt noch nach Rauch, der hat noch die Bierflasche hinten drin. So die Richtung halt. Und wie sind denn die angezogen? Das war so die Haltung. Ich habe Gott dann um Vergebung gebeten. Und er hat mir auch vergeben. Es waren auch einige andere dabei. Jeder prüfe sich selbst, ob er dort dabei war. Denn mit dieser Haltung kann Gott die Menschen uns nicht senden, die hierher kommen sollen. Und die auch dieses frische, lebendige Wasser bekommen sollen. Das war, wie als hätten wir uns wie der ältere Bruder des verlorenen Sohnes verhalten, der auch dann kam. Vater, wie kannst du das machen? Der hat dein ganzes Geld auf den Kopf gehauen. Wie kannst du das nur tun, den jetzt hier wieder reinzulassen? Geht doch überhaupt nicht. Ich habe immer gearbeitet. Genau in dieser Haltung war das. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Menschen in dieser Welt nur verurteilen, nur richten, ohne Barmherzigkeit und Liebe. Wir sollten auch dort gemäß des Wortes Gottes leben. Jakobus 2, Vers 13b heißt es ja, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und das sollte unser Innerstes sein für die Menschen in dieser Welt. Weil wenn du mit dem richtigen Geist in diese Welt gehst, du wirst überall nur Schlimmes sehen und was die Menschen anrichten und wie sie leben und so weiter. Und Jesus sagt ja selbst in Johannes 3, Vers 17, wofür er gesandt ist. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass sie durch ihn errettet werde. Jesus möchte diese Welt erretten. Er möchte sie nicht verurteilen, er möchte sie erretten. Denn dafür ist er doch ans Kreuz gegangen. Und gleich danach kommt noch ein zweiter Traum. Wir fuhren mit unserem Auto als Familie spätabends nach Hause. Es war Winter, es war viel Schnee, es war Eis auf der Straße, es war glatt, es war noch ein weiter Weg. Auf jeden Fall, völlig im Dunkeln, die Kinder hinten schon halb am Schlafen. Auf einmal stehen 2 dürftig bekleidete Frauen und ein dürftig bekleidetes Mädchen am Rand. Zitternd, frierend, nackt, bloß. Okay, wir haben gesagt, wir nehmen euch mit. Haben sie eingeladen, in die Decke eingewickelt, für sie gebetet, mit dem Mädchen schon ein bisschen unterhalten, weil die war ein bisschen aufgeschlossener. Die beiden Frauen waren völlig verängstigt. Und wir haben einfach gesagt, gut, wir fahren jetzt einfach weiter nach Hause. Was sollen wir denn jetzt machen? Aber stehen lassen hätten wir natürlich auch nicht übers Herz gebracht. Letzten Endes kam aber heraus, dass diese Frauen und das Mädchen von Kidnappern weggelaufen waren. Wurde uns schon etwas mulmig zumute, in was wir uns da hineinmanövriert hatten. Aber man tut eben das, was richtig ist in den solchen Momenten. Ja, und dann hat es natürlich nicht lange gedauert, wurden wir selber wieder von diesen Kidnappern überfallen. Die hatten dort so eine Schlinge über die Straße gezogen, die wie so eine Kralle, ich weiß auch nicht, was das genau war, aber im Traum habe ich es so gesehen, das Auto wie in einem Moment festhielt. Das Auto war natürlich kaputt. Wir alle raus und den Kidnappern in die Arme. Dann endete der Traum 6.40 Uhr Sonntagmorgens vor 2 Wochen. Es war auch besser so, dass er geendet hat, weil ich war schweißgebadet. Auf jeden Fall hat uns das motivierte Handeln in der Liebe Gottes gegenüber diesen Frauen und dem kleinen Mädchen einen Preis gekostet. Den ich gesehen habe, war das Auto. Ist die Frage, sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen, der auch dahinter steht? Vielleicht eigenes aufzugeben oder bewusst zu sagen, okay, wenn wir jetzt dem und dem helfen, kann ein Schlimmes drohen. Kann es sein, dass wir alles verlieren, was wir haben? Wie wo den Juden im Dritten Reich geholfen wurde. Bei den Menschen war es genauso. Die geholfen haben, die hatten das Risiko, alles zu verlieren, vielleicht sogar selbst in den Arbeitsloch zu kommen. So, und dazu, zu dem Traum, kam die Bibelstelle Matthäus 25, Vers 40. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Vielleicht lesen wir mal die komplette Stelle noch. Fangen wir an ab Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Und dann kommt's ab Vers 35, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr begleitetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich denn hungrig und speisten dich? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und begleiteten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er aber auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden sie auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich denn hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan hat, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ja, also diese Bibelstelle kam zu dem Traum und passend dazu kam auch noch eine Stelle, an die ich mich erinnert habe, aus Jesaja, die in eine ähnliche Richtung spricht, Jesaja 58, Verse 6 bis 10. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und Böses reden, und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Also für die richtigen Taten, aus der Liebe motivierten Glauben, kommen auch die richtigen Segnungen vom Herrn hervor. Er wird uns stärken, er wird uns führen, wird uns leiten, wird uns beschenken darin. Gerade in dem Tun für ihn wird er uns beschenken. Und wir werden immer wieder vor der Wahl stehen. Lassen wir es zu, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen erkaltet? Oder gehen wir weiter in ihr und sind auch bereit, irdische Preise zu zahlen, irdische Nachteile in Kauf zu nehmen, weil wir eben in der Liebe Gottes gewandelt sind, weil wir dem Nächsten gedient haben, weil wir den Nächsten geliebt haben, weil wir Gott lieben und weil wir auch die Brüder lieben. Es gilt für uns alle, die wir Jesus nachfolgen. 1. Johannes 4,11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Also das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dieser vom Vater einzig gesandte Sohn, hingegeben ist für unsere Schuld, für unsere Sünde, das sind auch wir schuldig zu tun, nämlich einander zu lieben. Und niemand hat ja größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist dann auch für uns dran, dass wir ihm unser ganzes Leben widmen und hingeben und seine Wege gehen. Jetzt, wenn du in einer persönlichen Situation steckst, jeder kann ja selber sein Herz prüfen. Jeder kann den Heiligen Geist fragen, wie ist es bei mir? Wo ist bei mir? Sind bei mir noch Schwachpunkte? Wo bin ich noch nicht genügend gefüllt mit der Liebe Gottes? Wo liebe ich vielleicht jeden Bruder, jede Schwester so, wie du es Jesus möchtest? Wo gehe ich vielleicht auch mal an meinem Nächsten vorbei? Solche Fragen kannst du doch einfach mal Jesus stellen in deinem persönlichen Gebet oder wenn du willst, auch jetzt noch hier nach dem Gottesdienst, dass du nochmal noch vorkommst und das auch mit uns machst, wenn du Hilfe brauchst. Wir sind gerne offen, wir sind da und wir beten auch noch für dich und mit dir und hören uns alles an, was du auf dem Herzen hast. Und ja, ich denke, die Zeit solltet ihr euch einfach nehmen, dass ihr bewahrt bleibt auf dem Weg mit dem Herrn und dass ihr in seiner Liebe bleibt und auf seinem Weg bleibt. Ich würde noch beten. Herr Jesus Christus, du bist unser Herr. Du führst uns in deiner Liebe. Du füllst uns mit deiner Liebe. Und ich bete, dass du jeden Bruder, jeden Schwester hier in der Gemeinde völlig ausfüllst mit deiner Liebe, Herr. Mit diesem herzlichen Erbarmen, was aus Gott ist. Mit dem starken Erbarmen aus seiner Hand, der uns führt, der uns leitet, der uns führt gegenüber den Geschwistern und auch den Nächsten. Und führe uns vor allem, dich zu lieben. Führe uns alles für dich zu tun, der du alles auch für uns getan hast. Führe uns alles, um deines Namens willen zu ertragen und fest in und an dir zu bleiben, weil die Belohnung groß ist in den Himmeln, weil der Lohn groß wird sein in den Himmeln, wenn wir zu dir eingehen und du sagst, gut gemacht, du treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Ich bete, dass du jeden Bruder, jede Schwester hier in der Gemeinde führst, von Herzen innen an dir zu sein, dass sie diese Worte hören von dir und du selbst als der Vater über uns lächelst, dich auf uns freuen, wenn wir dann kommen. Danke dafür. Du bist der Herr und wir bitten dich jetzt auch um Leitung, Heiliger Geist. Wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen redest, wo noch Dinge sind, die raus müssen, wo noch Dinge sind, die einfach nicht zu uns gehören, die nicht zu der Liebe Gottes gehören, die nicht zu der reinen Liebe Gottes gehören. Heiliger Geist, offenbare es jeden Einzelnen und führe jetzt auf deine Art und Weise, Jesus, du als Haupt des Leibes, wie wir dort einfach ganz frei werden, ganz in deine Liebe hinein, dass der Feind auch keine Anrechte mehr hat. Alle Ehre sei dir, wir loben und preisen dich über diesen Sonntag. Du bist der Herr und dein ist der Sieg, Jesus. Amen.